Moin und hallo, herzlich willkommen zu Get the Fire, dem GVOB-Podcast. Vom Ofenbau für den Ofenbau. Und natürlich für die Freunde des Ofenfeuers und denen, die es noch werden wollen. Mein Name ist Andreas Neuer und in mir brennt das Feuer für den Ofenbau seit vielen Jahren und ich habe es nie bereut, den Beruf zu erlernen, um mich selbstständig zu machen. Mit meinen Verbandskolleginnen und Kollegen mache ich mich stark für einen der ungewöhnlichsten Berufe, den viele, vor allem junge Menschen, so gar nicht kennen. Gemeinsam vertreten wir im GVOB, dem Gesamtverband Ofenbau, deutschlandweit die Interessen aus Handwerk, Handel und Industrie. Für mich ist es eine besondere, kreative und sehr individuelle Handwerkskunst, die eine Verbindung zur modernen Heiztechnik schafft und eine Verbindung herstellt zwischen den Menschen. Denn jeder unserer individuellen Öfen wird zum Mittelpunkt des Wohnraums und bringt Menschen zusammen. Genau darum geht es in meinem Podcast. Geschichten über die Feuerkunst erzählen und Menschen über das Feuer zusammenbringen. In der heutigen Folge durfte ich zu Gast sein bei Jens Hild, der Ofenbaumeister, Obermeister der Innung Bielefeld, Landesfachgruppenleiter NRW, Bundesfachgruppenleiter, vereidigte Sachverständige, Vorstandsmitglied der Feuko und im GVOB, erläutert uns einmal den gesamten organisatorischen Aufbau, die jeweiligen Aufgaben und warum er sich so stark engagiert. Dabei wollte er ursprünglich gar kein Ofenbauer werden. Hallo Jens, schön, dass du mich hier in Delbrück eingeladen hast.
Ja, hallo Andreas, willkommen.
Ja, du bist in unserer Branche, glaube ich, ein relativ bekannter Ofenbauer, Ofenbaumeister. Man muss dazu sagen, du bist stark und viel beschäftigt in ganz vielen Bereichen. Da können wir uns gleich ausführlich unterhalten. Deswegen vielen Dank, dass du sogar am Sonntag für mich Zeit genommen hast.
Ja, gerne.
vielleicht kannst du mal deinen Werdegang zum Ofenbauer beschreiben.
Mein Werdegang zum Ofenbauer. Ich habe lange überlegt, ob ich dir das überhaupt sagen soll. Nein, ich wollte gar kein Ofenbauer werden. Ich wollte Automechaniker werden.
Okay.
Ich hatte die fixe Idee, so schön an Sportwagen schrauben, Probe fahren und dann so mit eleganten Autos zu tun haben. Das fand ich total spannend und die Technik. Und ich war eh schon so technikversiert und hatte auch einen Ausbildungsplatz tatsächlich. In einer Autowerkstatt und bin dann aber vorher schon hingegangen zum Praktikum und habe die ganzen Sommerferien übereinander schon in der Werkstatt geschraubt und gemacht. Und dann habe ich festgestellt, dass in so einer Renault-Werkstatt das nichts mit meiner Fantasie zu tun hatte, einen schönen Sportwagen zu schrauben und tolle Autos zu fahren. Das war also eher so, nee, ich hatte das dann irgendwie in der Zeit eher negativ empfunden und habe dann natürlich die Vorprägung meines Elternhauses gehabt, mein Vater Ofensetzer. Und habe dann natürlich aus Bequemlichkeitsgründen, dann mache ich halt Ofenbau.
Okay.
Und so bin ich eigentlich mit der Lehre Ofenbau angefangen und hat mich dann diese Faszination Beruf erwischt, obwohl ich das eigentlich als Jugendlicher immer noch gar nicht so auf dem Schirm hatte.
Ja, das ist ja witzig, weil eigentlich habe ich gedacht, jetzt habe ich endlich mal einen, der sich sofort für den Ofenbau entschieden hat, weil nämlich die meisten, mit denen ich bisher gesprochen habe, sind doch irgendwie...
Klar, ja auch nahe durch die familiäre Vorbelastung und allem, aber eigentlich ganz im Gegenteil. Hatte auch die freie Auswahl, also es war nicht so, dass ich jetzt gesagt bekommen habe, du musst, das war nicht so. Ich habe mich dann doch für den Ofenbau entschieden bei uns zu Hause und... das nie bereut.
Okay. Ist das, hast du ja dann den Betrieb deines Vaters gemacht? Gab es da Reibungspunkte, um es mal vorsichtig auszudrücken? Oder ist das alles glatt gelaufen?
Nee, überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Mein Vater hatte auf der Meisterschule jemanden aus Hamburg kennengelernt und wir hatten den Meister bei uns angestellt. Ja. Und ich bin die meiste Zeit eigentlich mit dem anderen Meister unterwegs gewesen. Ich hatte eigentlich wahnsinnig wenig Berührungspunkte mit meinem eigenen Vater. Und deswegen war die Ausbildung ganz entspannt. Also das lief so nebenher und ich habe das dann halt mitgemacht und wie das so im elterlichen Betrieb ist, bin ich da gar nicht so groß eingespannt worden. Das lag aber auch an dem Betrieb von meinem Vater. Die Kunden sagen heute noch, er war ein Künstler, das war er tatsächlich. Und durch die, naja, künstlerische Ader meines Vaters zog sich durch das ganze Leben, nicht nur durch den Ofenbau.
Okay.
Und deswegen hatten wir wenig Berührungspunkte. Deswegen war die Ausbildung aber unkompliziert.
Ja. Ja, und du hast ja dann eine Zeit lang selber gearbeitet und hast dann irgendwann den Meister gemacht. Wo hast du den gemacht?
Ich war in Büsum. Ich habe in Büsum meinen Meister gemacht und ja, wir mussten ja 3 Gesellenjahre damals machen und dann kam noch die Bundeswehrzeit und das ist auch so eine Zeit, in der man eigentlich so gereift ist, fand ich, vom frühen Jugendlichen, ich war ja wahnsinnig jung, ja, in der Schulausbildung, wir sind nach der Hauptschule weggegangen, war wahnsinnig jung, früh in der Ausbildung.
Ja.
Und dann war das so eine Reifezeit für mich eigentlich, wo sich nach dieser, ja gut, ich mache mal die Ofenbausausbildung, mir das eigentlich so fasziniert hat, dass das Spaß gemacht hat und ich eine Struktur reingekriegt habe und dann für mich ganz klar feststand, definitiv Selbstständigkeit.
Ja, okay.
Und durch die künstlerische Ader meines Vaters, der ja auch mal lieber einen Esel kauft, anstatt unsere Miete zu bezahlen, habe ich gesagt, alles aber nicht Betriebsübernahme oder eine Zusammenarbeit. Also das wäre für mich undenkbar gewesen.
Okay.
Undenkbar. Und so habe ich einfach gesagt, ja, ich will. Und dann habe ich zufällig dieses Gebäude gesehen und habe einfach mit 23 mal eben das Grundstück und Gebäude gekauft und bin dann zur Meisterschule gegangen.
So,
also ich habe dann sehr starke Überzeugungsarbeit einer Bank geleistet, dass, dass sie in mich investieren sollten. Und das hat, glaube ich, geglückt. Und dann bin ich tatsächlich zur Meisterschule in der Büsum gegangen und habe das hier, wer nicht wagt, der nicht gewinnt, hat dem Motto losgelegt.
Hast du dann, warst du dann selbstständig vor der Meisterschule? Oder?
Nee, tatsächlich nein. Ich habe das Gebäude gekauft. Habe dann tatsächlich die Meisterausbildung zu Ende gemacht und nach Beendigung der Meisterausbildung auch erst praktisch mich in die Selbstständigkeit gegeben.
Ja, ja, so wie ich das schon gesagt habe, du bist ja auf wahnsinnig vielen Positionen aktiv. Ich habe das hier mal versucht, naja, zu schreiben. 95 eigener Betrieb, 09 Obermeister in Bielefeld, 2007 schon Landesfachgruppenleiter NRW, 2013 Bundesfachgruppenleiter Deutschland und seit 2008 bist du auch vereidigter Sachverständiger. So, jetzt gibt es so viele Regularien oder beziehungsweise Institutionen, vielleicht kannst du uns mal beschreiben, was die einzelnen sind. Also ich sage es jetzt mal ein bisschen lästerlich, ich gehe zur Innungsversammlung, höre, wer alles gestorben ist, wer Jubiläum hatte, dann wird die Fahrt besprochen. Das kann ja nicht sein, dass das Einzige ist, was in der Innung passiert, oder?
Wenn das so wäre, wäre es schade.
Ja.
Dann wäre es tatsächlich schade. Du hast diesen schnellen, aufeinanderfolgenden Positionsebenen angesprochen. Fangen wir mal damit an. Das ist eigentlich so entstanden, ich wollte eigentlich nur den Sachverständigen machen.
Okay.
Mich hat dieser Ofenbau so fasziniert, als ich gesagt habe, naja, Fehler habe ich von meinem Vater einige gesehen. Man lernt aus all deinen Fehlern auch. Und also, wenn ich den Gutachter mache, kann ich auch aus fremden Fehlern sehr viel lernen. Mich hat es aber auch begeistert, dieser Umgang und zu machen. Und ich wollte Sachverständiger werden. Habe also die Sachverständigenschulung besucht und gemacht und getan und brauchte dann zum Abschluss der Abbildung für die Bestellung bei der Kammer eine positive Bewertung meiner Innung.
Okay.
Und mein damaliger Obermeister hat mir eine negative Bewertung ausgestellt.
Oh.
Ja, hatte immer gesagt, so mit so jungen Jahren muss man auch mal ein paar Steine in den Weg gelegt bekommen. Und dann wurde meine Bestellung erstmal nach hinten rausgeschoben. Und dann war ich so von dem Kopf geschlagen, hat gesagt, das gab nichts. Und da war doch die Unzufriedenheit in Erinnerung. Und dann wuchs das Ganze so. Und dann baute sich das eigentlich aus der eigenen Innung auf.
Okay.
Also der Obermeister wurde gewechselt. Ich stand auf einmal schon als Stellvertreter im Spiel. Dann kam das natürlich auch mit der positiveren Bewertung bei der Handwerkskammer wieder an. Dann ging das mit der Bestellung los. Nach der Bestellung ging das dann mit dem Obermeister weiter. Dann konnte ich ja auch alles machen. Und so wuchs ich in diese ganzen Themen eigentlich überhaupt rein. Ich kam dann in die Bundesfachgruppe. Damals war noch Uli Gerding Bundesfachgruppenleiter. Ich habe mich sofort mit ihm so wahnsinnig gut verstanden. Und ging alles so, ja, mach mal, tu mal. Und Vielleicht habe ich auch zu wenig Nein gesagt. Nein, mich hat es aber immer fasziniert. Deswegen bin ich da so wahnsinnig schnell reingekommen, ja, wenn man das so liest. Aber hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und
Okay.
macht auch immer noch so viel Spaß.
Aber kannst du mal für die, die sich vielleicht nicht so mit den Institutionen auskennen, zum Beispiel sagen, was so was ihr in der Innung macht oder was da die Aufgaben sind?
Naja, die Innung ist eigentlich, ich sehe das in meiner Innung so.
Ja.
Betreue das eigentlich, ich sage immer, das ist wie so eine psychologische
Okay.
Rundumberatung. Ja, ich bin für jeden meiner Innungsbetriebe irgendwie Ansprechpartner, Kummerkasten, Sorgentante und Helfer im Gleich. Also
Okay.
ich versuche alle meine Informationen, die ich so früh wie möglich zu bekommen, an meine Innung weiterzugeben, weil ich möchte, dass meine Kollegen weniger Fehler machen oder auch weniger Sorgen mit Kunden bekommen. Das heißt, alle Infos, die ich bekomme, verteile ich relativ schnell in den Innungen, damit einfach dieser Kommunikationsablauf super gewährt ist. Ich bin aber auch immer für jedes offene Ohr da, wenn einer also Probleme, Sorgen, Fragen, Nöten beim Aufbau, Technik, Kunden, wie auch immer hat, helfe ich in dieser Berichtung total gerne. Das ist für mich so eine Betreuungsaufgabe. Und alle Sorgen und Fragen, die natürlich aus dieser, das ist das Schöne, dieser Basisebene eigentlich kommen, kann ich dann wieder mitnehmen auf Landes- und Bundesebene. Und so bleibe ich eigentlich gut geerdet. Nicht nur über meinen eigenen Betrieb, den du ja dann aber so mit so Scheuklappen auch immer in so bestimmten Bereichen siehst, bleibe ich so wahnsinnig geerdet, wenn ich mich um die anderen halt auch Sorge kümmere, mache und drehe. Und deswegen finde ich diese Kombination ganz gut. Eigentlich soll es ja auch so sein. Also es kommt von den Ofensetzern an die Innung getragen, Sorgen, Nöte. Ich nehme das mit, bespreche das in der Bundesfachgruppe. Wie wollen wir die Zukunft gestalten? Wie möchten wir Ausbildung machen? Wie möchten wir vielleicht manche Gesetze haben oder auch in der Fachregel kommen ja auch oft Anregungen. Warum ist das Berechnung so oder jedes oder alles? Und das nehmen wir natürlich alles mit. Sprechen das oben wieder und dann geht der Weg wieder rückwärts.
Ja.
Zurück zur Innung. Und das ist das Spannende an der Geschichte, was ich so total gerne mache. Also nicht nur treffen. Und bei uns funktioniert das so wahnsinnig kollegial in der Innung, dass wir da kein Konkurrenzdenken haben. Das finde ich am tollsten bei uns. Und wir können so ganz entspannt zusammensitzen, Stammtische machen, wir reihum immer bei den
Okay.
Innungskollegen, sodass wir auch mal jeden Betrieb sehen und mal da sind, so Eindrücke zu kriegen. Und das klappt super. Das klappt echt
Schön.
super.
Zum Obermeister wirst du ja quasi von deiner Innung gewählt. Dann bist du irgendwann Landesfachgruppenleiter NRW geworden. Ehrlich gesagt, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Wie kommt man da rein und was bedeutet das?
Jeder Landesverband stellt ja im Grunde einen Landesfachgruppenleiter und diese Landesfachgruppenleiter bilden ja die Bundesfachgruppe.
Okay.
So, also sucht der Zentralverband eine Position und jeder Landesverband halt in seinen Ländern ebenfalls diese Position und besetzt diese mit dem Ansprechpartner, weil wir haben jetzt in Nordrhein-Westfalen die drei Innungen, die laufen ja auch alle zusammen, die Sorgen laufen also alle im Fachverband auf. Und der Fachverband braucht auch eine Ansprechperson, deswegen den Landesfachgruppenleiter. Und der wird eigentlich aus diesen drei Obermeistern der Innungen bei uns hier in Nordrhein-Westfalen gewählt. So ist das. Und
Dann.
das war auch so eine Entscheidung, die auf die ich überhaupt nicht gefasst war, die einfach so, als ich dann da war, fiel. Du machst das und ich sage, okay, alles klar.
Du kannst ihn nein sagen.
Ja, klar, habe ich dann gesagt, mache ich. Und dann ist das so geboren. Und so kam aber dann die Schnittstelle auch zur Bundesfachgruppe wieder. Also, ne, also
Ist dann auch logischerweise automatisch mit reingerutscht.
ja, so bin ich dann automatisch da reingerutscht und wie gesagt, den Uli kennengelernt und das hat sich dann auch so ergeben. Und ja, dann ging das da auch so flott.
Ich meine, das ist ja nicht ganz unerheblich, was du da an, ja, zumeist ehrenamtlicher Arbeit reinsteckst, ne?
Ja, alles. Ich mache diese Arbeit einfach gerne. Deswegen nehme ich zum Beispiel keine Aufwandsentschädigung bei mir in Erinnerung.
Okay.
Ich mache das einfach nur so.
Ja.
Ist totaler Blödsinn, ich mache es gern und ich mache die Arbeit auf einer anderen Ebene sowieso. Und das Geld verdienen tue ich mit dem Aufbau.
Okay.
Also das ist wirklich Ehrenamt.
Ja.
Das ist wirklich Ehrenamt. Herzensangelegenheit, sage ich immer.
Na, schon.
Und es ist wahnsinnig viel. Ja. Kommt so wahnsinnig viel rein, aber man muss immer so ein Stückchen bekloppt sein, sage ich, um das alles auch so zu wollen und zu machen.
Ja.
Mich fasziniert es halt einfach nur.
Und in der Bundesfachgruppe sind dann quasi aus jedem Bundesland ein Vertreter?
Genau.
Wenn ich das richtig
verstehe. Die technischen Referenten dann aus den Landesverbänden, die okay. wir dann auf Bundesebene sich dann treffen. Und jeden, das ist halt dieses System, jeder soll aus seinen Innungen halt die Fragen und Sorgen und Nöte mitbringen. Wir besprechen es dann deswegen aus jeder Landesgruppe einer. Wir besprechen es in der Bundesfachgruppe und bringen es dann so wieder nach der Entscheidung und Bearbeitung wieder zurück an die Landesfachgruppenleiter und die geben es dann halt weiter an die Innung. So soll das verlaufen.
Okay. Dann bist du noch in der Volko, richtig?
Ja. Mitglied der Volko sind wir über die Bundesfachgruppe geworden oder über den Zentralverband, dass wir einfach Mitglied geworden sind in diesem Vereinigung der europäischen Kachelofenbauer. Und bin in die Volko sehr gerne gegangen. Mhm. Wir haben da jetzt 14 Länder und es ist ein wahnsinnig interessanter Austausch, wie das in anderen Ländern funktioniert.
Also
die Länderberichte sind für mich das Spannendste und ich weiß noch genau, dass einmal Italien da stand und mit voller Begeisterung gesagt hat, also bei uns brennt nur jeder siebte Ofen und die waren da stolz drauf. Jemand so im Kopfschütteln da gesessen, das ist super. Aber dieser völlig andere Technik, völlig andere Herangehensweisen in den Ländern, aber trotzdem alle die gleichen Sorgen und Nöte und die gleiche Arbeit eigentlich, hat auch mich da so fasziniert. Und wir haben da eigentlich nur drei große Vorreiter, Österreich, Schweiz und Deutschland, die da auch technisch wahnsinnig viel geben in die Gruppe, die anderen mehr nehmen. Aber ist ja logisch, weil wir einfach Vorreiter sind und auch andere technische Entwicklungen in den Ländern haben. Und so hört die Volko natürlich auch immer sehr gespannt darauf, was passiert in Deutschland.
Ja.
Was ist die Gesetzgebung in Deutschland? Wir sind ja immer ein bisschen Vorreiter.
Mhm.
Und das kommt dann immer so zeitverzögert auch in die anderen Länder. Und deswegen sind wir dann immer schon eher vorbereitet und warten möchten, geben dann natürlich auch gerne Input in diese Richtung und helfen weiter.
Ja.
Und dadurch ist das jetzt auch entstanden, dass ich dann bei der letzten Volko-Sitzung vielleicht so viele Themen hatte, die ich mitgebracht hatte, dass ich den ganzen Tag da fast als Alleinunterhalter das bespielt hatte. Und nachdem ich dann den Tagesablauf gestaltet hatte, da sagen sie, gut, da kommst du jetzt mit in den Vorstand. Das wollte ich eigentlich auch nicht. Und so, ja, manchmal macht man sich die Sorgen selber.
Volko, das sind ja alles wahrscheinlich EU-Mitglieder. Jetzt würde man ja sagen, in der EU muss alles irgendwie angeglichen oder ähnlich sein. Aber so wie du das schilderst, ist das sehr unterschiedlich in den einzelnen Ländern.
Ja, EU-Mitglieder. Wir hatten aber auch zwei russische Verbände mit in der Volko, die wir jetzt erstmal freigestellt haben und zurückgestellt hatten bei dem Ausbruch. Und also die nehmen gerade nicht mehr teil. Ja, die Berufsausbildungen sind ja in jedem Land schon völlig anders. Also es gibt nicht in jedem Land, gab es schon die Berufsausbildung zum Ofenbauern in Estland. Und das ist so entwickelt worden und auch mit Hilfe dieser Volko dann entstanden, dass es dann da so entstanden ist, so eigene Verbände und auch Berufsausbildungen jetzt. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, dass das so passiert ist.
Hm. Ja, das ist ja schon sehr interessant. Also mal ganz andere Einblicke. Ich sag mal, ich kenne es ja selber, es gibt da diese Zusammenarbeit dann mit dem ZVSHK. Das ist im Prinzip der das für die Innungen organisiert. Ist das so richtig?
Das ist richtig, das ist meine Schnittstelle. Also der Zentralverband ist eigentlich der Verband, der für mich an der Politik und an der Gesetzgebung sitzt und die hoheitliche Aufgabe für die Ausbildung sowie für die Norm hat.
Ja.
So. Und das heißt, das ist eigentlich unsere technische Schnittstelle. Und klar, ich bin der Kommunikator zwischen dem kleinen Handwerk von der Innung auf hochgebrochen und dem eigentlichen Ansprechpartner, der dann unsere Sorgen natürlich auch weiterleiten muss an der Politik. Das heißt, diese Zusammenarbeit ist, bin ich die Schnittstelle dazwischen, die technische Schnittstelle.
Ja.
Also ich muss dann dem dem Rechtsanwalt erklären, wie er bitte gerne das, ne, textlich hätten wir gerne auf die und die Normen Einfluss oder, ne, aber die kommen ja nicht zu mir, die Normen oder die, ja, ja, sondern die Einsicht kriegt eigentlich nur der Verband und okay, der Verband sagt dann, ne, da und da müssen wir einen Wert drauf legen, wir besprechen das und dann sagen wir, wir hätten gerne eine Änderung in die Richtung. Und das ist, muss ja diese Zusammenarbeit, Kommunikation stattfinden und machen. Und das macht für mich als Ansprechpartner natürlich der technische Referent so ein bisschen. Okay. Und wir hatten vor dem Herrn Frozheim auch lange keinen technischen Referenten. Da war es auch nur der Bundesfachgruppenleiter, der die Schnittstelle gehalten hat, jetzt dazwischen auch. Mhm. Und ja, so habe ich immer diesen engen Kontakt verbandseitig einerseits und handwerkstechnisch andererseits, um diese Schnittstellen zu bilden und diese Gesetze überhaupt zu machen. Ne?
Ja, ja, ja. Und zu ganz letzt bist du dann auch noch mittlerweile im Vorstand beim GVOB, um das noch zu erwähnen zumindest.
Ja, Gesamtverband Ofenbau ist für mich eine mega geile Entwicklung gewesen. Wir haben endlich Kräfte gebündelt und dann gehört es natürlich als Schnittstelle dazu. völlig logisch von meiner Seite aus als Schnittstelle dazu. Weil da, ich kann nicht auf der einen Ebene alleine wursteln und auf der anderen Ebene wursteln die. Das war ja nicht der Grundgedanke des GVOB, sondern gemeinsam das zu machen. Also bilde ich natürlich die Schnittstelle vom Zentralverband zum GVOB und deswegen auch in dem Vorstand. Und wir verknüpfen diese Arbeiten. Wir machen ja die gleiche Arbeit. Das wäre ja Blödsinn, wenn wir uns nicht unterhalten würden. Und deswegen der logische Schluss eigentlich daraus auch da in dem Vorstand zu sitzen und zu machen.
Also auch wieder eine logische Entwicklung, ohne das forciert zu haben.
Ja, so gehen die Wege kürzer und die Informationsflüsse einfacher. Und das ist ja logisch. Und das war ja der Sinn, warum wir das mit dem GVOB so machen wollten. Und das so gut funktioniert auch mittlerweile.
Wenn, ich sag mal, kommt jetzt ein Ofenbauer mit einer Problemstellung zu dir, die ist ja nicht immer hundertprozentig klar, denke ich. Oder hast du immer sofort, weißt du immer sofort, was Sache ist oder nicht?
Ich sag mal, in 90% ist es klar.
Okay.
Also in 90% ist es völlig klar und in 10%, naja gut, dann gehen wir an die Vorgehensweise ran und helfe und mache. Also das löst sich immer. Also das nicht gelöst werden kann eigentlich eher nicht.
Hast du dann irgendwelche Leute, auf die du noch zurückgreifen kannst, wo du dann dir auch noch Know-how holst oder hast du das wirklich alles intus?
Ich habe dieses Netzwerk.
Okay.
GVOB-Hersteller, die Projektgruppe gibt mir wahnsinnig viel. In der Projektgruppe, in dieser kleinen Arbeitsgruppe besprechen wir natürlich alles, was Technik ist.
Ja.
Ofenbautechnik. Und da gibt es natürlich auch so einen wahnsinnigen Fundus an Menschen, die ein Wissen haben, mit denen ich vernetzt bin. Und das ist ja nicht alles nur allein mein Wissen, sondern diese ganze Gruppen, die ja so, wie wir schon gesagt haben, so wie Zahnräder ineinander greifen. Das ist das Gute. Also wenn ich mal was nicht weiß, kann ich natürlich frage ich nach Hilfe. Und dann kriege ich aber auch Antwort.
Ja, glaube ich. Du steckst unglaublich viel Arbeit rein. Was fasziniert dich so am Ofenbau, dass du dich da so engagierst?
Ja, wie gesagt, es hat sich ja in dieser Reifezeit nach der Ausbildung entwickelt und gemacht und das hat mich so fasziniert. Diese technische Entwicklung. Ich habe wahnsinnig viele Möglichkeiten in einer Bandbreite zu machen. Wir decken hier im Betrieb ja auch alles ab. Also Holzfeuer, Gasfeuer, Heizungsbereich, Wasseranbindung. Wir machen hier tatsächlich, wir scheuen uns vor nichts. Und wir haben ein so riesen Spektrum und das Schönste an diesem Beruf ist aber, jemanden eine Freude zu machen und dann wegzugehen und die sind so begeistert. Also ich finde immer, diese Feuerstelle im Haus hat so eine eigene Darstellung und Freude auch für die Kunden und die hat mich immer so begeistert, dass ich das mit Herzenswunsch gerne weitermache.
Ja, ich sag mal, du kennst ja wahrscheinlich fast alle. Gibt es Hersteller, mit denen du besonders gern zusammenarbeitest?
Ja, ich bin, sagen wir es mal so, ich bin ein sehr strukturierter Betrieb und ich mag sehr strukturierte und klare Abläufe und Kommunikationswege und natürlich Partnern, mit denen ich auf Augenhöhe kommuniziere und arbeiten kann. Das heißt, ich halte mich immer recht technologieoffen. Ich möchte also mich nicht auf eine Technologie beschränken oder auch auf nur einen Hersteller besprechen. Aber natürlich habe ich Hersteller, mit denen ich deutlich mehr arbeite wie andere Hersteller. Einfach, weil ich auch das für mich so eine Partnerschaft ist. Also ich verbaue da etwas und die geben mir etwas. Und wenn wir auf Augenhöhe kommunizieren können, dann habe ich einen Partner gefunden, mit dem ich super gut arbeiten kann. Und das habe ich in einigen Bereichen, 3, 4 meiner sehr speziellen Partner, mit denen ich dann arbeite, ohne einen Werbeblock zu machen. Und da liebe ich diesen persönlichen Kontakt, den ich einfach auch aus diesen Netzwerken habe. Und darauf beruht diese wahnsinnige Zusammenarbeit. Und das ist ganz toll.
Ja, ja. Ich finde es selber immer wieder faszinierend, wie in unserer Branche miteinander gearbeitet wird. Ich sag mal auch die direktesten Mitbewerber eigentlich, wie du das bei dir in Erinnerung gesagt hast. Also ich kenne es bei uns ähnlich, dass da keiner dem anderen die Augen aussticht. Ganz im Gegenteil, wenn einer Hilfe braucht, dann wird geholfen. Ja, wie gesagt, ich finde es einfach faszinierend und so wie du das eigentlich beschreibst mit den Herstellern, glaube ich, ist es eigentlich auch so.
Ja, wie gesagt, also ich bin jetzt nicht an einen gebunden, aber klar hat man so einen Lieblingshersteller, aber
ja. Gibt es besondere Ofenbauprojekte, von denen du uns was erzählen kannst?
Ich glaube, das kann jeder Ofenbauer. Ja. Also da gibt es eine Bandbreite an Projekten, die natürlich den Rahmen sprengen. Okay. Wir haben immer so ganz besondere Highlight-Projekte, die wir das so nennen, die wir uns einmal im Jahr antun.
Okay.
Die wahnsinnig viel an Organisation erfordern oder auch an Know-how. Aber ja, das hat aber, glaube ich, jeder Ofenbauer. Für mich tatsächlich schönste und freudigste Ereignis ist auch etwas, ich bin damals noch in der Lehre und nach der Lehre hier im Dorf, auf dem Kinderdorf aufmerksam geworden. Okay. Da hat sich eine Familie aufgeopfert und hat ihr ganzes privates Umfeld abgegeben und hat ein Kinderheim gegründet und hat auf einem Bauernhof Kinder aufgenommen, die aus allen anderen sozialen Ebenen rausgeflogen oder Veranstaltungen oder Institutionen oder auch Kinderheim rausgeflogen sind, weil es einfach zu schwierig war. Der hat die aufgenommen und die haben die tatsächlich wie in so einer Familie aufwachsend großgezogen und gemacht. Und haben da damals den ersten Ofen noch mit meinem Vater reingebaut und geholfen und gemacht. Und ich habe so eine persönliche Beziehung zu diesem Hof entwickelt und gemacht, dass ich da wahnsinnig gerne helfe, immer. Mhm. Und wir haben vor 7 Jahren mit der Meisterklasse in Münster da zum Beispiel, als die sich dann zur Ruhe gesetzt haben und auf dem Grundstück auch noch ein Häuschen für sich fertig machen konnten, damit sie da bleiben konnten und dann dieses weitere Geschehen sehen konnten, dann Kachelofen bauen dürfen mit der Meisterschule zusammen. Das war natürlich ein Megaprojekt für mich. Herzensprojekt, weil ich weiß, da haben welche was bekommen, die ihr Leben lang nur Gutes getan haben. Mhm. Und das war ein richtiges Herzensprojekt für mich. Und ich habe vor 3 Wochen den Ofen, den ich damals mit meinem Vater da gemacht habe, jetzt wieder in Zusammenhalt mit den ganzen Kindern wieder rausgebaut.
Okay.
Und wir haben jetzt, weil Austausch, ne?
Ja, ja.
Und haben jetzt eine neue Feuerstelle wieder reingebaut vor 3 Wochen. Und das sind so Herzensprojekte, die ich einfach hier im Ort mit Freude gemacht habe, weil ich sehe, die haben ihr ganzes Leben dafür geopfert und freuen sich jetzt da vor dem Ofen zu sitzen. Und das ist ein schönstes Projekt ever.
Ja, das ist eine tolle Anekdote, gar keine Frage. Jetzt sagst du, es gibt aufwendige Sachen, die ihr dann macht.
Aber hat jeder mal, ne?
Oder? Ja, natürlich.
Also ich glaube, jeder hat mal so Ausreißer nach oben, wo wir sagen, das sind so Highlight-Projekte, die natürlich auch wahnsinnig viel Organisationen oder sonst was. Ich weiß nur, dass wir mal in so einem denkmalgeschützten Gebäude 5 kleine Kamine gebaut haben und alleine mit Straßensperrung, Krananlieferung wegen dem Denkmalschutz der Fassade war. Also da hatte ich meine Frau über das Weite belastet, was schon alleine die Beantragung der ganzen Sachen betrifft. Aber das sind so Highlight-Projekte, die jeder, glaube ich, mal so irgendwie hat. Und
ja, aber ich sag mal, ist ja dann schon interessant zu hören, was so der Einzelne
riecht.
Über deine ganzen Positionen, die du hast, aber geschäftlich, na klar, kannst du das reinschreiben, dass du das machst, aber über diese Geschichten kommen da auch manchmal Aufträge mit rein?
Nee. ganz selten. Also kommt eher mehr, dass ich den Anruf kriege, ich habe sie gefunden, sie sind Obermeister, ich habe da ein Problem mit meinem Ofen. Also
Klassiker.
Also auftragstechnisch eher weniger, aber eher so die Kommunikationsstelle schon mal eher gesucht
wird.
Aber in die andere Richtung, dass sie das jetzt als fachlich besonders hinlegen und sagen immer, ich habe jetzt gegoogelt, sie sind der und der und deswegen will ich, nee, das hatte ich, also die Frage hatte ich, glaube ich, noch nie.
Okay.
Nicht wissens jedenfalls.
Ja. Gibt es viele Endkunden, die sich dann bei dir über andere Ofenbauer beschweren oder erkundigen?
Sagen wir mal so, ja, viel ist relativ, aber ich habe natürlich nicht nur aus meiner Innung Anrufe, allein durch den Bundesfachgruppenleiter haben natürlich wahnsinnig viele andere auch Fragen. Das ist natürlich schwierig, weil der technische Referent im Verband nicht so der Ansprechpartner ist. Also landen sie irgendwie dann bundesweit bei mir.
Okay.
Dann habe ich natürlich, klar, bundesweit auch mal einen Telefonanruf und Fragen und nach Hilfe und allem drum und dran. Das kommt schon mal vor. Auch mal mehr vor.
Okay.
Aber naja, ich sehe mich da auch als Position für diese Aufgabe, das so zu lösen und so
und zu helfen. Jetzt macht ja nicht jeder Ofenbauer alles richtig. Wenn du dann solche Anrufe hast, versuchst du das dann eher diplomatisch oder wie
wenn sich der Ofenbauer an mich wendet, versuche ich es diplomatisch. Okay. Weil leider kriege ich es ja dann als Sachverständiger erst öfter über Gericht.
Ja.
Dann ist es mit Diplomatie vorbei. Ich hätte es gerne früher. Und dann könnte man vielleicht vieles, also ich sag mal, 80% aller Fälle könnte man mit Diplomatie und Gesprächen lösen.
Ja.
Und es würde gar nicht zum Rechtsstreit kommen. Und die anderen Fälle muss ich halt dann sachlich abarbeiten. Da bin ich dann halt beauftragt vom Gericht.
Ne? Da hast du keine Wahl mehr.
Wie ich da ursprünglich schon gesagt habe, aus diesen Aufgaben und Fehlerwusten lernen mich ja auch. Also deswegen mache ich diesen Sachverständigen so gerne. Ich mag es wirklich. So komisch das klingt, man sich mit Ärger einzulassen mögen darf, aber ich kann einer Partei immer helfen. Das ist schon schön.
Ja, ich sag mal, es ist ja auch eine Herausforderung, sich dann mit Problemen zu beschäftigen. Also es gibt ja so viele Geschichten im Ofenbau letzten Endes, die auch nicht immer so klar zu erkennen sind, glaube ich. Oder hast du immer eine...
Nee. Das Spektrum ist von 5 mm Loch in der Schweißnaht eines Baumarktofens bis hin zum Haus abgebrannt, ist das Spektrum natürlich komplett weit offen.
Ja,
Und das ist natürlich die Faszination da drin. Mhm. Also, von dem Kleinen bis zum Großen Fehler finden. Und manchmal sind es ja auch wirklich Fehler, wo der Ofenbauer dann tatsächlich einfach nicht mehr weiß, warum es nicht so läuft oder macht. Und dann kann man das tatsächlich auch in gute Bahnen lenken.
Ja, also ich kann das bestätigen. Ich durfte dich auch schon mal kontaktieren, um Fragen zu beantworten, die manchmal so aufkommen. Internetbewertung sehen bei dir ganz gut aus. Kümmerst du dich da aktiv drum oder ist dir das wurscht? Oder?
Ganz ehrlich, ich kümmere mich null drum.
Ich habe es mir fast gedacht.
Das ist eines dieser Handicaps, was ich überhaupt nicht mache. Wir sind in den sozialen Medien extrem schlecht vertreten.
Okay.
Ich persönlich habe diesen ganzen sozialen Medienkram persönlich ganz aufgegeben. Ich finde das als totale Überforderung, mich da zu machen und diese Opferung da darzubringen und zu machen. Und es gibt nur noch eine Hauptgeschäftsseite, aber auch das nur auf einem ganz kleinen Basis und gar nicht in allen sozialen Medien. Und ich weiß, dass viele sagen, das ist Werbezukunft total und der Bereich, aber bevor ich in sozialen Medien was lese, lese ich eine Norm.
Okay.
Ich opfere die Zeit, also dann habe ich mir für mich so beschlossen, um das zu machen. Und deswegen gehen wir eigentlich hinter positive Bewertungen überhaupt nicht hinterher. Also ich frage sie nicht ab, ich fordere sie nicht ein. Ich lasse es tatsächlich sträflich schleifen. Vielleicht ändert sich das irgendwann mal, wenn wir mehr Ruhe kriegen, aber Stand der Dinge jetzt ist das im Augenblick noch nicht so.
Ja. Dein Junior ist ja mittlerweile auch in Betrieb, ne?
Ja.
Hat auch, glaube ich, den Meister fertig?
Ja.
Jawohl. Der ist jetzt nicht so derjenige, der dann ein bisschen von der jüngeren Seite kommt und sagt, hier, ich mach mal.
Also Steffen hat 2019 seinen Meister gemacht, ist seitdem im Betrieb und haben natürlich technisch unterschiedliche Herangehensweise auch beim Aufbau. Das ist ja das Spannende, das ist das Schöne. Ja. Und ja, er hat auch bei mir zu Hause gelernt. Also wenn wir auf die erste Frage zurückkommen, ist das problematisch? Nein, ich fand ihn bei mir besser aufgehoben, weil ich ihn dann weggeben konnte in verschiedenen Betrieben, ohne dass er 3 Jahre lang in einem Betrieb festsaß. Ja. Und auch da kam die Schnittstelle, warum ich vielleicht zu manchen Herstellern besseren Kontakt habe, weil er sehr lange bei einigen Herstellern war. Okay. Und auch daher so natürlich eine Struktur gewachsen ist, die super geworden ist. Und wir haben so andere technische Herangehensweise. Aber er ist auch kein Internet-Fan.
Okay.
Er ist, glaube ich, noch schlechter unterwegs wie ich, was so Sozialmedien oder sonst was betrifft. Ich glaube, es gibt ihn, aber aktiv auch nicht.
Okay.
Also wir haben da tatsächlich eher so einen anderen Schwerpunkt und deswegen ist das bei uns tatsächlich kein Thema. Klar haben wir ein Thema wie Aufbau und so, ja, das ist auch schön so, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben, dürfen wir auch haben, darf er auch ausführen. Aber deswegen funktioniert, glaube ich, unser Kommunikationsweg so super gut und nee, technisch. Wenn er das später mal ändern möchte, darf er das natürlich, klar.
Ja, ja. Ja, aber da gibt es ja auch dann eine entsprechende positive Entwicklung für die Zukunft mit der nächsten Generation.
Es ist alles so darauf ausgelegt. Das war aber auch so eine Entscheidung, die wie bei mir freiwillig gefallen ist. Also es gab von meiner Seite niemals die Entwicklung, du gehst in den Ofenbau, sondern ganz im Gegenteil. Bei Steffen war es auch so, der war in Veranstaltungstechnik unterwegs und hatte auch Spaß in dieser Richtung und wollte das auch, hat es auch gemacht. Aber hat dann gemerkt, dass die Veranstaltungstechniker natürlich dann, wenn wir feiern, arbeiten, die Sozialkontakte weniger wurden. Und da ist Steffen, wie ich, ein total kontakteter Mensch ist. Also wir brauchen Familiennähe und soziale Kontakte. Das ist ja leider genauso gestrickt. Und deswegen ist er dann in den Ofenbau eingestiegen und hat dann, wie ich, direkt mit Landessieger abgeschlossen und war dann auch irgendwo diese Begeisterungsspur sofort da.
Ja.
Und jetzt mitten im Betrieb. Und klar bauen wir jetzt das so auf, dass das jetzt auch zukunftstechnisch weiter so läuft. Also langsam so ein schleichender Übergang stattfindet und vielleicht dann deutlich besser funktioniert wie mit meinem vaterischen Künstler.
Okay.
Sodass das dann da irgendwo als Übergabe läuft, klar. Also da ist unsere Zukunft auf jeden Fall so aufgestellt, dass das so weiterläuft.
Dann hast du mit deinen ganzen Aufgaben auch ein bisschen Entlastung dabei.
Die Hoffnung hatte ich die ganzen Jahre immer, aber irgendwie
doch nicht weniger.
Habe ich immer gedacht, jetzt wird es ruhiger und jetzt wird es weniger, kam immer irgendwas anderes. Also jetzt habe ich mal irgendwann aufgegeben, mir die Hoffnung zu machen, dass das ruhiger wird.
Okay.
Es wird halt einfach nur anders, habe ich festgestellt.
Machst du denn, sag mal, wenn du jetzt im Social-Media-Bereich nicht unterwegs bist, irgendwelche anderen Werbegeschichten noch?
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben noch nie Werbung gemacht.
Okay.
Ich stehe weder in der Zeitung noch sonst irgendwo. Ich mache überhaupt keine Werbung. Wir hatten hier immer ein Volksfest, auf dem wir 40 Jahre lang, mein Vater schon immer vertreten war, auf dem wir einen Messestand hatten. Den haben wir seit Corona auch aufgegeben.
Okay.
Weil ich finde, diese Wirtschaftsschau ist keine Wirtschaftsschau mehr, sondern es ist eher so ein fliegender Bananenhändler-Show geworden. Ja, hier steht ein Schmuckhändler, da steht ein Thermomix und da steht irgendwo was. Also ich habe mich da als Handwerker, als letzten Handwerker in der Messe fast schon deplatziert gefühlt.
Okay.
Deswegen hatten wir diese Auszeit, die durch Corona einfach als Zwangsauszeit kam, so genossen, dass wir uns jetzt auch da entschlossen haben, nicht weiter zu tun und zu machen und somit eigentlich überhaupt gar keine Werbung machen. Also wir leben tatsächlich ausschließlich aus der Empfehlung. Und das schon 30 Jahre.
Ja, ist doch ein gutes Zeichen.
Ja.
Habt ihr feste Öffnungszeiten bei euch im Laden?
Nein, überhaupt nicht. Wir hatten diese hier immer regelmäßig. Wir haben schon, ich glaube, 15 Jahre noch nie samstags aufgehabt.
Okay.
Also alle immer gesagt haben, um Gottes Willen, haben alle Zeit und dann müssen sie in den Laden stürmen. Das hatten wir noch nie. Und wir haben auch da nach Corona gelernt, dass wir überhaupt keine festen Öffnungszeiten mehr brauchen, sondern ganz entspannter das machen. Wir haben den Laden tatsächlich nicht mehr offen. Wir sind aber hier. Wir sind ja da. Wir haben einen Betrieb angebaut. Wir wohnen ja hier. Wir sind immer verfügbar, aber wir haben keine Öffnungszeiten als solches mehr. Wir machen eigentlich alles per Termin. Also okay. Bitte anmelden, dann reinkommen, dann gucken, dann alle Termine machen. Das ja, aber so, dass ich hier sitze und auf jemanden warte, dass er reinkommt. Nicht. Das Telefon ist ja besetzt, weil wir natürlich hier das ganze Tag das Büro besetzt haben, aber so aktive Türöffnung haben wir, werden wir wahrscheinlich auch nie wieder mal machen. Also Stand der Dinge jetzt.
Wenn es funktioniert, ist ja super, um Gottes Willen. Aber im Prinzip, wenn einer vor der Tür steht, lass dann schon rein.
Ja klar, logisch. aber so, dass wir da immer auf Abruf hier stehen müssen, das haben wir nicht mehr.
Ja. Wie siehst du deine Zukunft im Ofenbau?
Meine.
Deine.
Meine.
Oder viel mehr Aufgaben kannst du ja nicht übernehmen.
Nee. Also meine sollte da eigentlich ruhiger werden, langsamer. Ich denke mal, dass es irgendwann an der Zeit ist, ruhiger zu werden und zu machen. Die Übergaben in allen Generationen anzuleiern und zu machen, so weiter zu helfen. Und was ich auf jeden Fall weiter behalten würde oder machen würde, ist der Sachverständige, den ich unheimlich gerne mache, der körperlich nicht so anstrengend ist, den ich gerne lange betreiben darf und den Rest so peu à peu in die Übergabe schleichen. Ich will mich nicht aus der Verantwortung ziehen jetzt sofort, aber ich denke strategisch immer weiter. Also in 10, 15 Jahren muss dann der Lehmkübel auch mal aufhören.
Ja. Und meinst du, bist du in der Lage abzugeben?
Ja, das kann ich hervorragend.
Okay.
Da sehe ich auch null Probleme. Also,
null. Irgendwann gibt ja genug, die dann mit 70 noch da sitzen.
Nein, super. Ich kann eine Aufgabe abgeben und dann ist sie weg. Und dann ist
okay. Wäre ja ganz gut, ne? Wie siehst du die Ofenbauzukunft?
Ja, wie sehe ich die Ofenbauzukunft? Ich habe die Frage schon öfter gekriegt. Die kriege ich natürlich sehr oft gestellt. Wie geht's weiter? Wie sieht's aus? Und die beste Antwort, die gebe ich dir einfach mal so. Ich habe mal vor Corona, ich meine 1920, war es in Linsdow einen Vortrag gehalten. Und der sollte auch heißen, die Zukunft des Ofenbaus. Und dann habe ich gedacht, Zukunft, was machst du mit der Zukunft? Wie geht das in der Zukunft weiter? Also hatte ich mich ganz intensiv damit beschäftigt, mit der Vergangenheit.
Okay.
Also ich habe gedacht, man kann aus der Vergangenheit lernen, wie das vielleicht zukünftig so weiterläuft. Die hatten ja damals schon Sorgen und Nöte und wie hat man die Probleme gelöst und um so einen Zukunftsblick zu wagen. Ja. Und habe dann angefangen, seit 1950 mir Innungsberichte rauszuholen, Großhandlungsberichte und bin dann auf so interessante Themen gestoßen, was ich immer gemerkt habe, es gab immer so ein Auf und Ab in der Ofenbranche. Ja. Und, wir wurden totgesprochen, als dann die Zentralheizung kam, die Ölkrise da war und es gab immer so wirtschaftliche Ereignisse und politische Ereignisse, wo dann tatsächlich so Innungsberichte gibt, es gibt keine Zukunft mehr für den Ofenbauer. Okay. Wir müssen uns neu orientieren, völlig neu aufstellen. Das Thema, was wir jetzt auch alles so auf dem Tisch haben, Klimahandwerk, neu orientieren, das Berufsbild muss anders werden. Und das gab es also in dieser Folge von 1950 mindestens 4 bis 5, 6, 7 Mal.
Okay.
Wo die genau so da standen und gesagt haben, boah, jetzt ist vorbei, jetzt ist es totales Ende. Oder wir hatten mal so eine Auftrags Flaute, da war das total schlimm und ich habe gesehen, danach ging es immer weiter und kam mir wieder hoch. Also habe ich dann aus diesem Vortrag gesagt, das ist immer so ein Auf und Ab und es gab immer eine Lösung, eine technische Lösung, die den Ofenbauer weitergeholfen hat. Also sehe ich das heute auch so.
Ja.
Das wird immer gefordert werden. Alleine dieses Empfinden von Wärme, Gemütlichkeit und Geborgenheit, die dieses Feuer ja gibt, wird es unseren Beruf nicht aussterben lassen.
Ja.
Wir werden immer neue Anforderungen haben, aber das hatten wir damals auch. So, ja. Und diesen Anforderungen werden wir natürlich immer weiter gerecht werden. Wir werden immer eine Lösung finden, wie wir jetzt eine Schnittstelle weitergehen und dann wird es auch immer weitergehen. Also das bin ich fest von überzeugt.
Ja.
Und sehe die Zukunft des Ofenbaus eigentlich eher sehr positiv. Es gibt zwar wahnsinnig viele Entwicklungen, gerade Normen, Gesetze, europäische Grenzwerte, Luftreinhalterichtlinien, alles, aber das sind Herausforderungen im Markt, die wir, wenn man in die Historie guckte, immer schon hatten.
Faszinierend, ja.
In unterschiedlichen Formen und die wir immer gelöst hatten.
Ja.
und auch im Ofenbau dann immer weiterging. Und genau so sehe ich die Aufgabe. Also Problem annehmen, Problem erkennen, Problem lösen, weiterarbeiten. Ja. So strukturiert rangehen. Und deswegen sehe ich die Zukunft der Ofenbranche super entgegen. Sonst würde ich meinem Junior, hätte ich dann geraten, bleib bei beim anderen. Also nein. Das ist wirklich, ja, auf jeden Fall. Es wird sich wandeln. Das ist logisch, aber das hat sich so über die Zeit auch. Ja. Wir werden andere Aufgaben kriegen, andere Maßgaben kriegen, aber dieses Feuer wird immer weiter brennen.
Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
Ja.
Jens, ich danke für deine Zeit, die du geopfert hast. Ja, vielen, vielen Dank für deine ganze Arbeit, die du in unsere Branche steckst. Für alle, kann ich nur so sagen. Ja. Und ich wünsche dir noch einen schönen Restsonntag.
Ja, danke. Also von meiner Seite aus, Gruß an alle, wie wir mitgekriegt haben. Ich bin Ansprechpartner und Sorgen für alle Nöte und Sorgen. Aber ich mache es aus Herzblut und solange das dabei ist, kann man nichts falsch machen.
Super. Ja? Ich danke
für
dir.
Den Besuch.
Gerne. Ciao. Danke, Jens, für die tiefen Einblicke in deinen Werdegang und deine umfangreiche ehrenamtliche Arbeit. Ich kann bestätigen, dass er bei Fachfragen immer ein offenes Ohr hat und bis jetzt jedes Mal mit einer kompetenten Antwort helfen konnte. Da aber auch seine Zeit beschränkt ist, ruft ihn bitte nicht sofort alle an. Jens, vielen Dank für dein Engagement im Namen der Ofenbranche. Weitere Infos zu Jens und seinem Betrieb findet ihr unter kamin-dehle-hild.de. Hat der Podcast euch gefallen? Bitte teilen, liken und was sonst noch so geht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.